begeisternd über die Bibel gepredigt habt, was das für ein Wunder ist und all die Dinge. Am Freitagabend dann der Heinz diesen Psalm 119, die Begeisterung über das Wort Gottes gesprochen hat, hat mich das nochmal bestätigt. Und heute möchte ich also auch über das Wort Gottes reden. Aber mit zwei Schwerpunkten. Eigentlich so, welche Ziele, was bewirkt es, was erreicht man, warum studiert man und liest man das Wort Gottes und dann auf welche Art und Weise, so als Anregungen, den praktischen Teil vielleicht. Erstmal aus Psalm 1, 1 bis 3. Glückselig der Mann, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, nicht steht auf dem Weg der Sünder und nicht sitzt auf dem Sitz der Spötter, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über seinem Gesetz sind Tag und Nacht. Und er ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Blatt nicht verwelkt und alles, was er tut, gelingt. Da haben wir ja schon eigentlich ein Ziel, einen Sinn, eine Verheißung, was es bringt, wenn man das Wort Gottes studiert. Er ist wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Blatt nicht verwelkt und alles, was er tut, gelingt. Das ist eigentlich schon animierend und motivierend, richtig die Bibel zu lesen. Wer möchte es nicht frisch im Saft stehen wie ein Baum, der frische Blätter hat und der dann noch die Frucht bringt, die Menschen nicht enttäuscht, sondern wertvoll ist und so weiter. Ziele. Wenn ich die Bibel lese und warum wir die Bibel lesen sollten und dürfen und können, ist, damit wir ein vollständiges Bild bekommen. Deswegen ist es wichtig, die Bibel vollständig zu lesen, vollständig zu kennen. Und dazu soll meine Bibellese dienen. Nicht nur, dass ich ein paar Predigten höre und ein paar Fetzen vom Wort Gottes kenne, der eine predigt über das, der andere über das. Und doch wird sich da mir wahrscheinlich nie alles in der Bibel angeboten werden, sondern was ich halt so höre, aber die paar Predigten, die ich höre, die decken nicht das Ganze ab. Und so ist es wichtig, dass ich das ergänze mit meiner Bibellese. Und zwar, dass ich so lese, dass ich auch sicher gehe, dass ich nicht nur die Lieblingsstellen lese, sondern das ganze Wort Gottes kenne. Das ist ein Ziel meiner Bibellese. Psalm 119 zitiere ich auch, 160 ist es da der Vers, die Summe deines Wortes ist Wahrheit. Die Summe deines Wortes ist Wahrheit. Wir werden uns schon zufrieden geben mit der Aussage, dein Wort ist Wahrheit und es stimmt. Aber hier steht, die Summe deines Wortes ist Wahrheit und die Summe ist immer das Ganze. Das ist die Rechnung, die man zusammenzählt, den Beleg, den du beim Netto kriegst, wenn du einkaufen hast, unten steht die Summe, da ist alles berechnet, was du im Wagen hast, was du gekauft hast. Die Summe deines Wortes ist Wahrheit, deswegen ist es so wichtig. Die Summe des Wortes Gottes, das ganze Wort Gottes ist Wahrheit. Das heißt nicht nur alles ist Wahrheit, was da drinnen steht, sondern das Ganze, was die Bibel, das Gesamtbild, was es gibt, wenn ich die Bibel, das Wort Gottes kenne, das ist die Wahrheit. Einige Abschnitte in der Bibel sind ja angenehmer zu lesen und andere sind unangenehmer zu lesen. Manche sind beliebter, manche sind unbeliebter. Und wir neigen dazu, die Beliebten zu lesen, uns die Verheißungen rauszusuchen vielleicht. Das, was uns bestätigt. Aber es ist wichtig, dass wir das ganze Wort Gottes kennen. Wenn ich einen Teil nicht kenne, fehlt mir etwas. Es fehlen mir Überlegungen Gottes, es fehlen mir Ratschläge Gottes, es fehlen mir Verheißungen, Tröstungen, es fehlt mir Wahrheit, es fehlt mir Substanz für mein ganzes Glaubensgebäude. Und wenn ich die Summe des Wortes Gottes nicht kenne, wenn ich nicht die ganze Bibel kenne, stehe ich in Gefahr für falsche Lehren. Gesunde biblische Lehre, die wichtigen Punkte sind im Alten Testament angedeutet, sind zu finden, sind im Neuen Testament zu finden, sind meist bei Jesus besprochen, in den Briefen gelehrt und so weiter. Und so kann uns das bewahren, wenn wir das ganze Wort Gottes kennen, so Details, die unwichtig sind, an einen Platz zu erheben, der uns nicht gehört. Manchmal gibt es so Speisegebote oder Kleidungsgebote und so, weil es vielleicht mal einen Hinweis in der Bibel gibt, den man vielleicht manchmal nicht einmal richtig genau gleich einzuordnen weiß. Und man macht seine Gebote und Gesetze draus. Wir Christen, wir lieben es, Gesetze zu machen. Aber wenn wir das ganze Wort, die ganze Bibel kennen, werden wir vorsichtiger mit manchen Aussagen oder auch sicherer mit manchen Aussagen. Also ein Ziel ist es, meiner Bibellese, die ganze Bibel zu kennen, das ganze Wort Gottes. Was wäre, wenn Jesus nicht das ganze Wort Gottes gekannt hätte? Stellt euch vor, wie Jesus versucht wird und der Teufel zu ihm kommt mit Bibelzitaten. Steht nicht geschrieben, er wird seinen Engeln befehlen, sagt der Teufel zu Jesus, dass sie deinen Fuß bewahren, dass sie dich nicht stoßen. So kannst du dich doch mal hinunterstürzen und beweisen, dass ich Gottes Sohn bin. kannst das eine, kannst das andere, so drei, vier verschiedene Dinge bringt der Teufel, ihr könnt es nachlesen, an Jesus heran und bringt Bibelworte. Und dann sagt Jesus, es steht abermals geschrieben, es steht auch geschrieben. Das heißt, der Herr Jesus hat die Bibel gekannt und hat sie nicht reinlegen lassen von ein paar einzelnen Zitaten, die mal angebracht ganz gut klingen. In der Gefahr stehen wir auch, dass wir uns von Zitaten von Einzelnen reinlegen lassen, wenn wir nicht die ganze Bibel kennen und dann uns auch verirren und falsch reagieren. Ein anderes Ziel, warum ich die Bibel lese und warum ich sie lesen darf und kann, um Erkenntnis zu gewinnen. Psalm 119 wieder, weiser als meine Feinde macht mich dein Gebot, denn es ist immer bei dir. Weiser als meine Feinde macht mich dein Gebot. Wer das Wort Gottes kennt, ist im Vorteil. Der ist klüger, der kann weiser werden. An anderer Stelle steht, glaube ich, noch drinnen, weiser als meine Lehrer bin ich geworden. Man gewinnt dazu und Weisheit schützt vor mancher Torheit, vor manchen Fehler. Weisheit macht einen kompetent. Und das Wort Gottes gibt eine Weisheit, die übermenschlich ist, die mehr wie menschliche Weisheit ist. Manchmal sogar die menschliche Weisheit fast wie Torheit dagegen ist, manchmal sogar widersprüchlich. Fragen wie über das Leben, wo komme ich her, wo gehe ich hin, werden beantwortet. Lebensweisheiten werden vermittelt über Liebe, über Vergebung, über den Umgang miteinander. Dinge, die wirklich mich kompetent machen, mein Leben zu leben. Weisheiten, die im Wort Gottes stehen. Erkenntnis über das Leben, über das ewige Leben, über Himmel und Hölle. Wer sagt dir heute schon was über die Hölle? Vielleicht umgangssprachlich, das war die Hölle. Und da denkst du, das war schlimm. Aber wer sagt dir heute wirklich was über die ewige Verdammnis, über die Hölle? Das Wort Gottes. Wer sagt dir was über das ewige Leben? Da hört man vielleicht schon eher mal Spekulationen. Aber das Wort Gottes sagt dir über das ewige Leben so einiges. Wer sagt dir was über Gottes Sicht über dich und was er für einen Plan hat, damit du nicht in der Hölle landest, sondern ins ewige Leben hineingehst? Die Bibel. Da kannst du es lesen, den Plan Gottes, den Weg Gottes. Du kannst von Sünde, von Trennung von Gott lesen, von deiner und von seiner Rolle als Retter, als Erlöser, als Richter und von deinem Plan, den er und von seinem Plan, den er für dich hat. Man liest die Bibel, um zur geistlichen Erkenntnis zu kommen. Aber nicht nur das. Man liest die Bibel und wir dürfen die Bibel lesen, um Beziehung zu Gott und zu Jesus zu kriegen. Eine Beziehung, die einzigartig ist. Wo ist dein Gott wie du? Weil man in der Bibel mal gefragt, der die Sünde vergibt und so weiter. Aber ich frage auch mal weiter, wo ist ein Gott wie du, der solch eine Beziehung zulässt, der Liebe zwischen sich und dem Menschen zulässt, sich und dem Einzelnen. Das Wort Gottes hat das Ziel, wenn ich es studiere, wenn ich es lese, meine Beziehung zu Gott und zu Jesus zu stärken, zu vertiefen, zu bewahren. Denn Gottes Wort ist seine Offenbarung an uns. Gott stellt sich uns darin vor, seinen Willen, sein Ziel. Ja, und je tiefer die Beziehung geht, auch sein Herz. Von Abraham zu Gott sagt für sich so mal, soll ich vor Abraham verbergen, was ich tun möchte? Gott hat eine Last auf den Herzen, damit Sodom und Gomorra war das damals, gell? Und hat sich so seinen Plan gemacht. Und dann sagt er, soll ich vor Abraham verbergen, was ich auf den Herzen habe? Und ich denke, an anderer Stelle steht, der Herr zieht ins Vertrauen die, die ihn fürchten. Die Bibel ist die Schnittstelle, wo ich in Kommunikation mit Gott komme, nicht nur um Erkenntnis zu kriegen, nicht nur um Wissen anzuhäufen, sondern auch um Beziehung zu bauen. Was sonst kann dir mehr helfen, Beziehung zu Jesus zu kriegen, die Liebe zu Gott zu vertiefen und die Liebe von Gott zu vertiefen, die du spüren kannst. Was sonst außer die Bibel? Vielleicht noch Gebet. Aber Gebet gibt es auch solches und solches und manches wird Gebet genannt, was es vielleicht nicht ist. Aber das Wort Gottes ist der Kanal, ist die Schnittstelle, die Gott sich ausgedacht hat, wo du ihn kennenlernen kannst und nicht nur Wissen um ihn, sondern das Herz sich einander zuneigen kann zwischen dir und Gott. Er hat sich da offenbart, er stellt sich vor, er gibt sich uns preis und er gibt uns sein Herz preis. Gott redet mit uns durch die Bibel. Und dieses Reden ist ein besonderes Reden, denn Petrus sagt mal, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Wohin sollen wir gehen? Mit anderen Worten, es ist nirgends besser, wie dahin zu gehen, wo die Worte ewigen Lebens sind. Und die sind bei dir, Jesus, bei dir, Vater, im Himmel. Diese Worte, stell dir eine Beziehung ohne Worte vor. sind, stellt euch eine Liebesbeziehung ohne Worte vor. Ich denke jetzt nicht an Leute, die vielleicht einen Sprachfehler haben, stumm sind, nicht sich kommunizieren können, sondern die könnten, aber es nicht tun. Das sind kalte Beziehungen. Wenn Mann und Frau nicht mehr miteinander reden, oder dann stimmt mit der Beziehung was nicht. Oder wenn sie nur oberflächlich reden, sachliche Dinge vielleicht abklären, haben sie vielleicht Sozialkompetenz miteinander gelernt, dass man sich halt einigt. Aber Beziehung, Herz, aber auf der anderen Seite, was für eine Beziehung wächst, wenn Menschen miteinander reden, wenn sie sich einander anvertrauen, wenn sie sich einander mitteilen, ins Herz schauen lassen durch Worte. Dinge, die sie sonst niemandem sagen, außer ihrem Partner. So dürfen wir uns das vorstellen. So etwas kann passieren, wenn ich die Bibel studiere, lese. Gott redet mit uns. Er schenkt uns auch gerne seinen Heiligen Geist dazu, dass wenn wir diese Bibel lesen, dass es nicht ist, wie wenn man ein Fachbuch liest, sondern dass es zu dieser Begegnung kommt. Denn normalerweise, das sagt Paulus mal in 1. Korinther 2, der natürliche Mensch nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist. Es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss. So kann es passieren, dass ein Mensch wissenschaftlich die Bibel liest und gar nichts dabei zündet oder er sich halt ein bisschen Kenntnis anhäuft, die menschlicher Art ist. Aber in diesem Wort Gottes, in der Bibel, im Wort Gottes, steckt mehr dahinter. Wenn wir es mit dem richtigen Schlüssel, Verständnisschlüssel lesen, mit dem Heiligen Geist, um den wir bitten dürfen, der Geist Gottes, der kann uns hineinführen, dass wir noch eine andere Ebene außer den Buchstaben, sondern auch den Geist im Wort Gottes bekommen, merken, spüren, an uns wirken lassen. Die Bibel hilft, die Lebensqualität zu verbessern. Psalm 119, Vers 24, deine Zeugnisse sind auch meine Wonne, meine Ratgeber. Vers 24 im Psalm 119. Deine Zeugnisse, das Wort Gottes, sind meine Wonne, meine Ratgeber. Freude und Ratgeber. Ratgeber, Hilfe für das Leben, die Lebensqualität verbessert. Die Kenntnis des Wortes Gottes und das Studieren. Es gibt Kraft für die Seele. Wie oft hast du schon erfahren, vielleicht ist es schon lange her, dass du müde, kaputt, abgeschlafft warst und liest das Wort Gottes, auf einmal kriegst du wieder Kraft. Wie ein Wunder. Wie wenn eine Vitaminspritze, wie wenn eine gute Mahlzeit dich kräftigt, so auf einmal kriegst du beim Bibellesen Kraft. Es gibt dir Weisheit, da haben wir schon darüber gesprochen. Es gibt dir Beratung. Es gibt, so glaube ich, und so haben wir es oft erlebt, das Wort Gottes Gesundheit für Geist, Seele und Leib. Er sandte sein Wort und machte sie gesund. Das Wort Gottes hat eine heilende Wirkung, wenn ich es aufnehme, wenn ich es lese. Es gibt Freude, zum Beispiel über die Verheißungen, über eine Gottesbegegnung. Das Wort Gottes gibt Freiheit und Sicherheit und ich kann Freiheit und Sicherheit gewinnen, wenn ich das Wort Gottes lese. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Das Wort Gottes ist die Wahrheit, die ich im Geist Gottes lesen kann und das macht frei. Und Sicherheit, denn es macht mich sicher, wenn ich den Willen Gottes kenne und tun kann und tun darf. Das Wort Gottes dient zur Heilung und zur Reinigung, zur Heiligung und zur Reinigung. Hört mal diese zwei Verse, was die allein aussagen. Heilige sie durch deine Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Johannes 17. Heilige sie durch deine Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. So unattraktiv dieser Begriff Heiligen und Heiligung ist, so abstrakt, so ist es doch der Wille Gottes, unsere Heiligung, dass wir verwandelt werden in sein Bild, dass wir uns verändern, was auch immer alles dazugehört. Und wie machen wir das nicht mit Beitschenhieben, nicht mit Selbstkasteiung, nicht mit Zähneknirschen, sondern durch die Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Oder der andere Vers, ihr seid schon rein um des Wortes willen. Das Wort Gottes, ihr seid schon rein um des Wortes willen. Wenn die Jünger, die es aufgenommen haben, Jesus sagt ihnen, ihr seid schon rein um des Wortes willen. Hier steht in der Bibel für uns dieser Satz. Wenn das Wort Gottes in uns lebt, wenn wir uns damit beschäftigen, ist das wie ein Filter, was die anderen Eindrücke, die anderen Dinge, die anderen, was auf uns einströmt, filtert, unsere Geisteshaltung bewahren kann, dass wir einen gesunden Geist, einen frischen Geist, eine Denkweise uns bewahren, die Gott wohlgefällig ist und nicht wie die Welt. Okay, das waren einige Ziele, was durch das Wort Gottes lesen gefördert wird. Jetzt vielleicht ein bisschen praktischer. Verschiedene Art und Weise kann man das Wort Gottes lesen. Und manchmal hilft es, eine gewisse Methode anzuwenden, zu lesen, damit ich es lese, damit es sich mir aufschließt, damit ich motiviert bin. Lese geregelt, mache es zur Gewohnheit. Lese geregelt, mache es zur Gewohnheit. In Hebräer 5, Vers 14 steht, die feste Speise aber ist für Erwachsene, die infolge der Gewöhnung geübte Sinne haben, zur Unterscheidung des Guten sowohl als auch des Bösen. Der Schreiber des Hebräerbriefes macht hier so eine Unterscheidung, Milch und feste Speise. Die einen, die Milch trinken und die anderen, die feste Speise essen können. Und er überträgt das auf das Wort Gottes. Es gibt Milch im Wort Gottes in Form von Milch. Wem gibt man Milch? Kinder. In der Flasche, an der Mutterbrust. Und es gibt feste Speise, die gibt man nicht den kleinen Kindern. Aber es ist gesund. Wenn die kleinen Kinder größer werden, ist es richtig, dass sie feste Speise kriegen. Nicht, dass sie die ganze Zeit Milch brauchen. Und Paulus oder wer auch immer diesen Hebräerbrief geschrieben hat, schreibt, die feste Speise ist für die Erwachsenen. Es ist ein Reifeprozess, feste Speise verarbeiten zu können, feste Speise vertragen zu können. Und das ist durch die Gewöhnung geübte Sinne zu haben. Es sollte meine Gewohnheit sein, die Bibel, das Wort Gottes zu lesen. Und ich sollte gewöhnt sein, und das wird meine Sinne schärfen. Und so, wir jammern vielleicht manchmal den Zeiten nach, wo wir als Jungbekehrte, als Frischbekehrte, als Neuwiedergeborene, als kleine Kinder im Geist Gottes, im Reich Gottes, wie wir damals die Bibel aufgeschlagen haben und die hat zu uns geredet. Wir lesen was, Halleluja, spricht mich an, baut mich auf. 10 Jahre später schlägst du die Bibel auf und es passiert nicht mehr. Selten. Warum? Das ist teilweise ein gesunder Prozess, weil du feste Speise kriegen sollst, geübte Sinne, die sollen dir helfen, darüber nachzudenken. Ein Kind, ein kleines Kind, ein Säugling, der schreit und man gibt ihm die Milch. Der muss sich nicht selber zubereiten, der muss nicht dafür arbeiten und kämpfen. Wenn man Teenager ist, Erwachsener ist, dann kannst du das schon selber. Und es ist komisch, wenn du immer noch die Flasche kriegst mit der Milch. Bist du so jemand, der an der Flasche hängt, nur die Lieblingspredigten anhört, die Lieblingsredner liest und so weiter? Oder bist du jemand, der bereit ist, auch die unangenehmen Stellen im Wort Gottes zu lesen? Nicht nach Lust und Laune. Gewohnheit hilft dir, die Bibel zu lesen, es zu tun, zur Gewohnheit werden zu lassen, dass du geübte Sinne kriegst. Lies die Bibel mit geregelt und mach es zur Gewohnheit. Gewohnheit hilft uns zu tun, auch Dinge, die unangenehm sind. Wenn dir was zur Gewohnheit geworden ist, machst du das automatisch. Manche Untugenden werden einem zur Gewohnheit und das macht man automatisch, manche Tugenden. Du musst nicht jedes Mal neu entscheiden, wenn du in die Situation kommst, soll ich nicht, sondern du machst nach deiner Gewohnheit ohne inneren Kampf. Wenn du aber die Gewohnheit nicht hast, dann musst du dich jedes Mal innerlich überwinden. Das ist beim Bibellesen so, das ist bei anderen Dingen so. Gewohnheit hilft dir, wenn dein Geist einmal verschlossen ist, wenn die Seele beklemmt ist, wenn die Seele verschlossen ist. Ich kenne Zeiten, da habe ich so depressive Anflüge, so Niedergeschlagenheit. Da möchtest du nichts machen, da möchtest du alles liegen lassen. Und dann weiß ich von Zeiten, wo ich einfach angefangen habe zu lesen. Ich habe gelesen, Bibel zu lesen. Und irgendwann ist die Seele aufgegangen. Wenn der Geist verschlossen ist, lese trotzdem. Wenn du keine Lust hast, lese trotzdem. Wenn die Stimmung nicht stimmt, lese trotzdem. Und das ist manchmal der Weg, wie man wieder hineinkommt in das normale Fahrwasser. Lese normalerweise mit System. Eine Einteilung, was, wie viel du wann liest, damit das passiert, was wir am Anfang gesagt haben, dass du mit die ganze Bibel liest. Dass du nicht nur einzelne Stellen liest. Manchmal, wenn ich unmotiviert bin, schlage ich auf und lese da und lese da. Und wie viel besser ist es dann, konsequent einen Plan zu haben, sagen, jetzt gestern habe ich das Kapitel gelesen, jetzt kommt es, nach 18 kommt 19, lese ich nach 18, lese ich 19. Es gibt verschiedene Pläne, verschiedene Systeme, wie man an die Bibel rangehen kann. So Lesepläne zum Beispiel der Reihenfolge. Zum Beispiel lese ich Alte Testament von vorn bis hin durch, lese das Neue Testament von vorn bis hin durch. Es gibt auch Lesepläne, die dir helfen, das in einem gewissen Zeitraum zu tun. Die teilen alle Bücher in der Bibel ein und sagen, du musst jeden Tag das lesen und listen dir das auf und dann kannst du es abhaken und jeden Tag das lesen, so viel, dann hast du in 2 Jahren, in einem Jahr die Bibel durch. Es gibt auch Lesepläne, die anders anordnen, zum Beispiel themenbezogen, die sich um ein Thema drehen und dann alle Bibelstellen zu diesem Thema raussuchen und dir aufschlüsseln, wie du es lesen kannst, heute das, morgen das, vielleicht Jesus als Hohepriester oder zum Thema Gebet ein Leseplan Weil da ist es auch gerne so, dass man einzelne Stellen kennt und er sagt, der Herr hat doch versprochen und er wird alles erhören, so ungefähr. Aber es gibt noch mehr Bibelstellen in der Bibel und denkst, die Summe deines Wortes ist Wahrheit. Und so gibt es viele Bibelstellen über Gebet und da ist es wichtig, die ganze, alles zu kennen. Und da kann zum Beispiel so ein Leseplan hilfreich sein. Es kann, gibt Lesepläne, mag es geben nach Jahreszeiten, passend zu Weihnachten, die Weihnachtsgeschichte und so weiter. Oder Lesepläne, da wird es vielleicht wieder interessanter und wird ungewöhnlicher für uns, vielleicht kennen wir das nicht so, die Ereignisse, die in der Bibel auf verschiedene Bücher verteilt sind, zusammenbringen. Die Geschichte von Hiskia und Jesaja zum Beispiel. Zweiter Chroniker, Zweiter Könige und Jesaja. Und da kann es Bibellesepläne geben, die dir die Kapitel raussuchen und dann kannst du das im Zusammenhang lesen. Jesaja und Hiskia, König Hiskia und Prophet Jesaja. Verschiedene Berichte zum gleichen Geschehen oder auch im Neuen Testament. Zum Beispiel das Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld steht in drei Evangelien. Und du kannst sie in allen dreien dann lesen und kriegst eine Ergänzung dazu. Was im einen Evangelium nicht steht, steht im anderen vielleicht noch dazu. Und so kannst du deinen Weitblick und deine Weitsicht ergänzen. Eine lustige Einteilung oder lustig, eine originelle ist auch Sprüche. Hat 31 Kapitel und der Monat, viele Monate haben 31 Tage. Ich habe eine Zeit lang so gelesen, erster im Monat, erstes Kapitel in den Sprüchen. Kannst du durchlesen bis 31. Oder wenn dir das zu viel wird, dann sagen, in einem Monat mache ich die erste Hälfte jedes Kapitels und so weiter. Mit System und regelmäßig, damit du alles liest, damit du alles kennenlernst. Andere Methode, ich lese und ich habe gelesen, die Bibel schnell und langsam. Vielleicht sagst du, langsam ist gut, schnell ist schlecht. Ich habe eine interessante Erfahrung gemacht, wie ich schnell gelesen habe, ganz viel an einem Stück und richtig schnell gelesen, dass ich einen anderen Überblick über die Bibel gekriegt habe, weil ich viel Stoff und auf einmal zusammengefasst, auch wenn manche oberflächlich, manche Details da bei diesem Lesen verloren gingen, aber das hat mir was gebracht. Ich habe eine Zeit lang richtig schnell viele Kapitel am Stück gelesen und hätte wahrscheinlich manches Detail nicht mehr sagen können, aber den Überblick. Ich bin mal so durch, wenn du mal schnell durch die ganzen Propheten, durch die Geschichtsbücher, durch selbst die Geschlechtsregister, schnell drüber lesen. Es gibt sich ein anderes Bild. Schnell, um viel zu lesen, um Überblick zu gewinnen, was steht alles drin, aber auch langsam. Auch langsam, um Details und Feinheiten nicht zu übersehen. Zum Beispiel, wenn du liest, Jesus lehrte, es kann manchmal ein Detail sein und manchmal kann es wichtig sein, steht drinnen, er lehrte seine Jünger oder er lehrte das Volk. Weil du bist ein Jünger oder gehörst du nur zum Volk, das kann schon wichtig und ein wertvolles Detail sein. Oder steht jetzt davor, er lehrte in Gleichnissen oder steht es nicht davor, dann ist das Gleichnis, was du vielleicht dachtest, ist ein Gleichnis, vielleicht eine tatsächliche Begebenheit. So macht es einen feinen Unterschied. Die Summe deines Wortes. Jesus sagt ja mal, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Und ein anderes Mal heißt es, dass selbst ein Jota vom Gesetz, ein Jota ist ein ganz kleiner Strich, der kleinste Buchstabe im hebräischen Alphabet. Ein ganz kleines Strichlein. Das Kleinste ist wichtig, es wird nicht vergehen. Der kleinste Strich, der kleinste Buchstabe ist von Bedeutung. Es ist leichter, dass Himmel und Erde vergehen, als dass ein einziges Strichlein des Gesetzes falle. Lukas 16, Vers 17. Manchmal bleibe ich an einem Wort hängen und mache mir Gedanken über ein Wort, es zu untersuchen, es in seiner Vielfalt und Bedeutung zu erkennen. Das Wort, was mit Glaube übersetzt wird, was für uns so wichtig ist, es ist unser Glaube. Und wer glaubt, wird gerettet. Steht im Zusammenhang mit Vertrauen und im erweiterten Zusammenhang, denke ich, kann man sagen, es besteht auch mit Treue. Gemeinsame Wurzel. Und das macht schon interessant, wenn wir diesen Bedeutungsvielfalt einbeziehen. Nicht nur das, was wir im ersten Moment mit Glauben verknüpfen, sondern auch, was wir mit Vertrauen verknüpfen. Was es heißt, zu vertrauen. Was es heißt, treu zu sein. Und es ist zum ungläubigen Thomas. Ich habe es heute früh noch gelesen. Ich hoffe, dass ich es jetzt wieder richtig zusammenkriege. Ich kriege es jetzt nicht zusammen, Entschuldigung. Ich habe es, glaube ich, auch nicht mehr aufgeschrieben heute früh. Okay, vielleicht kommt man es noch wieder ins Sinn, dass ich es dann auch richtig zitiere. Also langsam und gründlich. dann gibt es Zeiten oder immer wieder, dass ich einen Abschnitt x-mal hintereinander lese. X-mal, wirklich oftmals. Ja, was denn? Kannst du das bald auswendig runterleiern? Mag manchmal vielleicht so gehen, aber manchmal ist es so, ich lese es beim ersten Mal, dann lese es das zweite Mal, sehe wieder was, was ich beim ersten Mal nicht gesehen habe, lese es das dritte Mal hintereinander, erkenne wieder was. Das ist manchmal so interessant. Das ist manchmal, wie wenn die Blüte früh aufgeht an deiner Blume, die du vorm Fenster hast, erst noch zu, siehst es wunderschön, dann geht die auf und dann siehst du die Details. X-mal lesen. Viele meiner Predigten sind so entstanden. Also immer mehr gelesen. Je öfters ich gelesen habe, desto mehr ist mir wichtig geworden. Wenn jemand über Bücher brütet, gell, dann denkt er darüber nach, dann liest er und liest, dann wird es lang, brüten ist lange warm halten. Und dann schlüpft was aus. Die Augen gehen einem immer weiter auf. Beim wiederholten Hinsehen sieht man mehr. Also x-mal lesen, mehrmals hintereinander lesen. Vielleicht einen Vers, vielleicht eine Begebenheit kann dir manchmal den Horizont enorm weiten. Dann kann ich die Bibel ohne weiteres Werkzeug und mit weiterem Werkzeug lesen. Fangen wir an mit ohne weiteres Werkzeug. Nur die Bibel. Bibel erklärt man mit der Bibel. Das ist so ein Geheimnis. Die Bibel erklärt sich selbst, könnte man auch sagen. Das, was an einer Stelle sich dir noch nicht aufschließt, kann sein, dass es, wo es an anderer Stelle erwähnt, wiederholt oder von anderer Seite betrachtet wird, sich dir aufschließt, wenn du es zusammenliest. Allein die Taufe, die Frage der Taufe und die Tauflehre, könntest du von der Bibel, brauchst du keine Geschichte, brauchst du nichts, kannst du von der Bibel so sauber ausarbeiten, wie Taufe aussieht, warum sie da ist, zu was und so weiter. Da steht im Alten Testament Beispiele, wo im Neuen Testament draufgenommen wird, das war wie, gesagt wird, denk mal ans Rote Meer, denk mal an die Eiche. Und das hat das und das mit der Taufe zu tun. Jesus redet über die Taufe. In der Apostelgeschichte wird sie praktiziert und gelehrt. Und da steht Taufe. Und allein die Bibel erklärt, was es mit der Taufe auf sich hat. Und wenn man die Bibel studiert, langt es eigentlich schon, um zur richtigen Sicht über Taufe zu kommen. Man könne nachdenken, was steht im Alten Testament zu einer Sache, was sagt Jesus dazu, was lehren die Apostel, was wird in der Apostelgeschichte praktiziert, was lehren die Apostel, was wird in den Briefen gelehrt. Und so gibt es ganz viel, wenn man das alles zusammenschaut, auch Erklärung mancher Fragen, Nachdenken. Was fällt mir noch ein, wenn ich auf eine Frage stoße in der Bibel, kann ich nachdenken, was fällt mir noch dazu ein, was in der Bibel steht. Was kenne ich noch und so kann ich zusammentragen und Bibel mit Bibel erklären. Parallelstellen werden in manchen Bibelausgaben angegeben an Rand. Es gibt Parallelstellen, die sich auf einen Begriff beziehen, zum Beispiel Glaube, und dann steht, wo noch überall der Begriff Glaube ist, oder Geld, wo noch überall der Begriff Geld zu finden ist. Parallelstellen, die sich auf Begriffe beziehen. Es gibt auch Parallelstellen, die sich auf Geschehnisse oder Ereignisse oder Themen beziehen. Also vielleicht das Thema Geld, nicht der Begriff, sondern wo dann auch von anderen Einkommen, Lebensunterhalt oder so. So gibt es Bibeln mit diesen Randbemerkungen, die Parallelstellen sind, waren für mich meistens ein sehr wertvolles Hilfsmittel oder auch Worterklärungen. Okay, dann gibt es aber auch noch Werkzeuge zur Bibel, die man verwenden kann. Es gibt Andachtsbücher, es gibt solche und solche, es gibt Kommentare, wo kluge Leute und vielleicht geistliche Leute weitergeben, was sie an Erklärung dazu gefunden haben oder was sie auch an Auslegung denken. Es gibt die Konkordanz, mit der Sach- und Begriffskonkordanz, wo ich nachschlagen kann, wo aufgelistet ist. Es gibt verschiedene Übersetzungen, die ich verwenden kann, um zu sehen, was könnte es bedeuten. Das hilft manchmal enorm, die Bedeutung zu verstehen, wenn ich verschiedene Übersetzungen lese. Aber ich stimme den Heinz vom Freitagabend zu, nicht jede der modernen Übersetzungen löst bei mir so richtig Freude und Frieden aus. Manche sind meiner Kenntnis nach, was ich mit Griffen kenne, schon oberflächlich oder zumindest einseitig. Und zum Abschluss werde ich nachher, wenn ich zum Abschluss komme, vielleicht noch einen Gedanken über das Nachdenken, über das Wort Gottes sagen. Warum das gar nicht immer die leichteste Bibel sein muss, die ich lese. Ich kann die Bibel mit Stift oder Tastatur lesen. Wenn ich so die Bibel lese, nichts in der Hand, ist es manchmal schwierig, sich zu konzentrieren. Mir hilft es, einen Stift zu nehmen, zu notieren oder in den Computer reinzuschreiben. Das kann für mich eine sehr wirkungsvolle Hilfe sein, mich zu konzentrieren. Eine Konzentrationshilfe, einfache Notizen können das sein, einfach, das kann ein Zettel sein, wenn es dir hilft, den du danach wieder wegschmeißt, aber dass du mal notierst. Es setzt, glaube ich, was in Gang, was scheinbar irgendwie dann hilft, sich zu konzentrieren. Oder, ich habe es auch schon so gemacht, ein richtiges Notizsystem mir angelegt habe. Arbeitsblätter gemacht, verschiedene Aspekte drauf. Ein Aspekt war zum Beispiel, dass ich erst nochmal das, was ich gelesen habe oder die Kernbibelstelle selber formuliert habe und aufgeschrieben, dass ich dann eine Auslegung vielleicht, Gedanken darüber notiert. Ein richtiges System, und das habe ich gemacht, da habe ich dann Blätter und Blätter gesammelt, da hast du hinterher was im Regal, das hast du was gemacht, siehst du auch nochmal. Aber das kannst du mal nachschlagen wieder. Aber der eigentliche Sinn, das Denken anzuregen, das Denken zu kanalisieren, das Denken zu befruchten, zur Konzentration zu helfen, mit Stift oder Tastatur. Einfach oder auch komplizierter. Du kannst die Bibel laut oder leise lesen und du kannst, manchmal ist es gut laut zu lesen oder leise wenigstens zu murmeln. Manche übersetzen, glaube ich, im Psalm 1, der über sein Gesetz murmelt Tag und Nacht. Das ist wahrscheinlich auch wieder so eine Hirnsache mit, wo mein Denken angeregt wird und anders befruchtet wird. Manchmal hilft es, die Bibel lauter zu lesen, nicht nur leise. Mich stört es manchmal laut zu lesen, weil ich dann, wenn ich denke, vielleicht hören andere oder so und du murmelst. Aber probier es aus, was dir hilft. Aber noch ein Gedanke, das ein bisschen dazugehört. Wir können an einem Vers auch gewinnen, indem wir mal jedes Wort oder verschiedene Worte in diesem Vers betonen. Und ich nehme eine ganz andere Aussage, einen ganz einfachen Vers. Ich bin der Herr, dein Gott. Du kannst betonen, ich bin der Herr, dein Gott. Also mit anderen Worten, mein Gott. Was habe ich für ein Vorrecht, dass er mein Gott ist? Mein ist auch eine gewisse Besitzanzeige. Gehört mir Gott? Irgendwie, was meint er damit? Er gibt sich mir. Er stellt sich mir zur Verfügung. Er ist für mich. Es ist nur so ein kleiner Ansatz, wenn du sagst, ich betone mein Gott. Ich bin der Herr, dein Gott. Was heißt das für mich, wenn es sagt, der Herr? Aha, der Chef bin ja dich. Er gibt an. Ich bin. Ist nicht ein Gott, der mal war, den man aus der Geschichte kennt, sondern der ist. Nur so als kleines Beispiel. Jedes Wort betonen regt manchmal unsere Gedanken an und hilft uns zu erfassen, was das Wort Gottes eigentlich sagt. Lest das Wort Gottes als Zuschauer. Ich weiß nicht, ob es mir ganz gelingt zu erklären, was ich jetzt meine, aber so als staunender Beobachter mit offenen Herzen, ohne deinen Erfahrungsfilter. Es gibt so Dinge, da haben wir unsere einschlägigen Erfahrungen, auch zum Wort Gottes, zum im Christsein. Gebet, Gebetserhörung, Wunder. Und wir lesen die Bibel mit unserem Erfahrungsfilter. Ja, Herr, du stehst zwar hier, aber ich habe die und die Erfahrung gemacht. Mach's mal anders. Sei mal ein stiller Beobachter, ohne Erfahrungsfilter, neutral. Lies im Evangelium zum Beispiel, wie der Herr Jesus durch die Lande geht und die Blinden heilt. Dann sagst du nicht, ah, bei uns geschieht es nicht mehr, das war halt damals, sondern sagst du, hey, da wird ein Blinder geheilt. Herr Jesus, du erbarmst dich über den. Erst lässt du ein wenig warten, ein wenig zappeln, ja, lässt ein wenig zappeln, ignorierst ihn und dann aber wendest du ihm zu und du heilst ihn. Das ist ja klasse, hey, ich freue mich für den Blinden. Mach das mal so, lese mal so die Bibel, wie wenn du dabei bist, ohne deine Vorerfahrungen, als Zuschauer. Das ist wunderbar, das mach mal. Lies die Bibel interaktiv. Das ist ein Wort, ich weiß nicht mal, ob ich es übersetzen könnte. Interaktiv, also gegenseitige Aktion. Rede mit Gott darüber, was du liest, reflektiere, frage, sag, Herr, wie meinst du das? Oder Herr, du sagst mir jetzt das lese ich hier, das verstehe ich so und so, mir kommen die und die Gedanken dazu. Auf einmal bist du im Gespräch mit Gott. Auf einmal kann was fließen. Wenn du das, was du gelesen hast, in dein Gebet mit hineinnimmst, oder was du gerade liest, ins Gebet mit hinein. Sag ihm, was du davon hältst, was du findest daran, was dich wundert, was dir Fragen aufwirft. Lies die Bibel mit Kaffee. lies die Bibel mit Kaffee. Nimm dir ein gemütliches Plätzchen, nimm dir eine Tasse Kaffee, wenn es geht. Es muss auch anders gehen. Wo du innerlich zur Ruhe kommst, sagst, jetzt habe ich Stille, jetzt bin ich zugänglich für das Wort Gottes. So, das waren jetzt so ungefähr die ersten 10 Methoden, wie ich die Bibel lese. Die nächsten 20, 30 machen wir vielleicht erstmal ins Fenster auf, bevor wir dann die nächsten 30, das war ein Scherz. Sprüche 25, Vers 2. Es ist Gottes Ehre, eine Sache zu verbergen, aber die Ehre der Könige, eine Sache zu erforschen. Uns sträubt sich manchmal was, wenn wir die Bibel nicht verstehen. Wenn es schwierig wird. Wenn Gott, warum sagst du das nicht einfacher? Und manchmal nimmt man dann moderne Übersetzungen und die machen es einfacher. Nicht alle und nicht immer. Aber es ist Gottes Sache, eine Sache zu verbergen. Also nicht gleich offensichtlich zu machen. In der Bibel gibt es verborgene Dinge und gibt es manchmal Dinge, die nicht offensichtlich sind, die ich nicht gleich verstehe. Es ist Gottes Sache, das so gemacht zu haben. Hat er in der Bibel so gemacht. Aber die Ehre der Könige, eine Sache zu erforschen, Bibel lesen mit Interesse und zu erforschen, ist eine königliche Disziplin. Es ist Königsklasse. Was versteht, kann jeder lesen. Aber wenn wir es nicht gleich verstehen, werden wir angeregt und dürfen nachdenken. Und wenn wir nachdenken, hängt sich was ganz anderes in unserem Kopf fest, wie wenn wir es nur runtergelesen haben. Wenn wir anfangen zu verstehen, wenn wir erforschen schon, im Wort Gottes erforschen, das ist, vielleicht hat Gott es manchmal extra ein bisschen schwieriger formuliert, damit wir darüber nachdenken. Damit wir darüber nachdenken und das sich dann ganz anders bei uns verknüpft und verbindet. Lasst uns königlich die Bibel lesen. Es ist die Ehre der Könige, eine Sache zu erforschen. Es ist uns eine Ehre, das Wort Gottes zu erforschen.